Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Petra Ensminger am Mikrofon. Herzlich willkommen zum Blick in die Bundesländer. Wir haben hier im Deutschlandfunk ja schon ausführlich berichtet, in 7 Bundesländern wurden Wohnungen von Mitgliedern der letzten Generation durchsucht, im Auftrag der Bayerischen Generalstaatsanwaltschaft. Warum von ihr? Wie sehen die bayerischen Behörden die Aktivisten? Das hören wir gleich von unserem Korrespondenten dort. Gebäudebestand in Städten sanieren oder doch lieber abreißen. Vor dieser Entscheidung stehen Kommunen immer wieder und da wird auch immer wieder viel diskutiert. Gebäudesanierung auch vor dem Hintergrund des Klimaschutzes, alles ja auch eine Kostenfrage. Ein Beispiel haben wir für Sie aus Nordrhein-Westfalen. Und wenn die Freiwillige Feuerwehr nicht mehr alle Aufgaben bewältigen kann, was dann? In Schleswig-Holstein hat sich eine Gemeinde dazu entschlossen, parallel auch Berufsfeuerwehrleute einzustellen. Gar kein so unsensibles Thema, wie wir hören werden, dass da bloß keine Konkurrenz entsteht. Razzien also bei Mitgliedern der letzten Generation in mehreren Bundesländern. Die Klimaaktivisten selbst haben die Durchsuchungen scharf verurteilt, wollen ihre Aktionen fortsetzen. Eine Sprecherin hat erklärt, die Bundesregierung führe gerade sehenden Auges in eine Klimahölle und deshalb müsse weiter Widerstand geleistet werden. Durchsuchungen also in 7 Bundesländern. Zudem wurden Konten beschlagnahmt, Vermögenswerte gesichert und die Website gesperrt. Das Ganze im Auftrag, ich habe es gesagt, der Bayerischen Generalstaatsanwaltschaft. Michael Watzke, unser Landeskorrespondent in Bayern, ist uns aus München zugeschaltet. Sie haben sich heute Vormittag umgehört. Was sagt die Generalstaatsanwaltschaft in München? Warum das Vorgehen heute Morgen?
Ich habe tatsächlich mit dem Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München gesprochen. Er begründet die Aktion mit zahlreichen Strafanzeigen aus der Bevölkerung, die seit Mitte des letzten Jahres bei der Staatsanwaltschaft eingegangen sind. Und deshalb hat die Generalstaatsanwaltschaft München ein Ermittlungsverfahren eingeleitet gegen 7 Beschuldigte im Alter von 22 bis 38 Jahren wegen des Tatvorwurfs der Bildung bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Unter diesen Verdächtigen ist auch Carla Hinrichs, die Sprecherin von der letzten Generation. Und deshalb ist also heute Morgen diese Razzia erfolgt in verschiedenen Bundesländern. Gar nicht mal so sehr in Bayern, da gab es zwar auch 3 Fälle, aber in Berlin beispielsweise, wo 4 Durchsuchungen stattfanden, und in Hessen, wo 3 Durchsuchungen stattfanden, waren es also mindestens genauso viele. Entscheidend ist natürlich die Frage, ist die letzte Generation tatsächlich eine kriminelle Vereinigung? Und da sagt die Generalstaatsanwaltschaft München eindeutig ja.
In der Moderation habe ich es schon gesagt, die letzte Generation hat auf die Razzien reagiert. Vielleicht fassen Sie uns das noch mal kurz zusammen.
Ja, also wenn man heute Morgen versucht hat, auf die Homepage der letzten Generation zu gehen, dann hat man ganz früh am Morgen tatsächlich einen Banner der Staatsanwaltschaft München gesehen, wo drauf stand, die Homepage wurde im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß Paragraphen 129 Strafgesetzbuch dar. Und übrigens, Achtung, Spenden an die letzte Generation stellen mithin ein strafbares Unterstützen der kriminellen Vereinigung dar. Aber schon kurz darauf hatten die Betreiber der Homepage der letzten Generation die Homepage umgeleitet, sodass man jetzt auf dem Twitter-Account der letzten Generation landet. Und dort haben sich die Aktivisten geäußert und sie haben gesagt, haben wir ein Urteil verpasst? Also gibt es schon ein Urteil dazu, dass die letzte Generation tatsächlich eine kriminelle Vereinigung sei? Tatsächlich gibt es dazu noch kein Urteil, aber das Landgericht Potsdam hat vor einer Woche den Anfangsverdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung bei der letzten Generation stattgegeben. Die Aktivisten haben eine Pressemitteilung veröffentlicht vor wenigen Minuten. Und dort sagen sie, wir werden den Protest jetzt auf das ganze Land ausweiten. Wir rufen alle Menschen dieses Landes auf, sich nächsten Mittwoch an einem Protestmarsch in einer Stadt in ihrer Nähe zu beteiligen. Und schon heute soll es einen Protestmarsch in Berlin geben.
Und Sie haben mehrfach jetzt den Begriff der kriminellen Vereinigung ja auch genannt, der eine ganz zentrale Rolle spielt, nämlich welche?
Allerdings, dieser Begriff der kriminellen Vereinigung, und nur dann ist eine Razzia erlaubt, so wie sie heute stattfand, der ist im Strafgesetzbuch, und zwar im Paragraph 129 geregelt. Und dort steht, mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren wird derjenige belegt, der eine Vereinigung bildet. Und bei dieser kriminellen Vereinigung ist das definiert als ein Zusammenschluss von mehr als zwei Personen, die ein gemeinsames Interesse verfolgen und die Straftaten begehen wollen, die eine bestimmte Erheblichkeitsschwelle überschreiten. Und zwar bedeutet das, dass es Straftaten sind, die mindestens ein Höchstmaß von 2 Jahren nach sich ziehen. Es gibt eine große Diskussion in der juristischen Community darüber und vor den Gerichten darüber, ob die letzte Generation tatsächlich eine kriminelle Vereinigung ist. Die Staatsanwaltschaft Berlin sieht das eher nicht so, denn sie sagt, wenn die Begehung von Straftaten nur ein Zweck oder eine Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung ist, dann ist das nicht der Fall, das liege hier vor. Aber ich habe schon erwähnt, die Staatsanwaltschaft Neuruppin in Brandenburg, die sieht das anders. Das Landgericht Potsdam seit letzter Woche ebenso. Und die Staatsanwaltschaft München, das hat sie heute klar gemacht, sieht die letzte Generation als eine kriminelle Vereinigung.
Also da ist noch Klärungsbedarf. Der Anstoß aus Bayern, was würden Sie sagen? Warum gerade von dort?
Nun, es ist nicht nur Bayern und man muss ja sagen, die Staatsanwaltschaft Neuruppin hat schon im Dezember letzten Jahres eine Razzia bei 11 Objekten der letzten Generation ausgeführt. Damals war der Auslöser die Aktion der letzten Generation in einer Ölraffinerie in Schwedt. Jetzt wird von der Staatsanwaltschaft München ebenfalls eine Aktion an einer Ölpipeline, und zwar Triest-Ingolstadt, also kritische Infrastruktur, angegeben. Aber tatsächlich, Bayern geht besonders hart gegen Aktivisten der letzten Generation vor. Das hat man auch bei der internationalen Automobilausstellung gemerkt, die hier letztes Jahr war und nächstes Jahr wieder stattfinden wird. Also insofern, Bayern geht da tatsächlich voran.
Hat also ein Auge auf die letzte Generation. Und Michael Watzke hat uns das geschildert, was da genau abgelaufen ist und wie die Reaktionen ausgefallen sind aus Bayern. Danke Ihnen dafür. Abreißen und neu bauen oder sanieren. Was mit maroden Gebäuden passieren soll, darüber wird ja in vielen Städten diskutiert. Dabei geht es natürlich um Kostenfragen, aber eben auch inzwischen immer mehr um den Klimaschutz. In Köln wurde über die Zentralbibliothek gestritten. Da war die Sanierung eigentlich längst beschlossene Sache. Aber dann kam die Diskussion Anfang des Jahres plötzlich wieder auf. Das lag auch an den Baukosten, die sich seit dem ersten Entwurf wohl verfünffacht hatten. Wobei dieser Entwurf auch schon eine ganze Weile zurückliegt. Dennoch ist ein Abriss und Neubau nicht kostengünstiger als eine Generalsanierung. So viel vorweg. Es bleibt beim Ursprungsplan, das Gebäude wird saniert. Sonja Ernst über das Hin und Her rund um dieses Gebäude.
Die Kölner Zentralbibliothek liegt mitten in der Stadt, gut erreichbar, auch per U-Bahn. Täglich nutzen rund 2500 Menschen das Stammhaus der Stadtbibliothek. Die digitale Ausleihe kommt hinzu. 1979 wurde das Gebäude eröffnet. Wegen seiner ungewöhnlichen Architektur sorgte es auch bundesweit für Aufsehen. Das Gebäude besteht aus mehreren Quadern unterschiedlicher Höhe mit Betonfassade und horizontalen Fensterbändern. Im Erdgeschoss garantieren große Fensterfronten Transparenz und Offenheit. Doch mittlerweile ist der Beton ausgewaschen, Metallelemente rosten, die Farbe blättert. Die Zentralbibliothek soll saniert werden.
Zum einen ist die Generalsanierung vom Grundsatz her konsequent, auch im Lichte der Beschlüsse, die bisher gefasst worden sind.
Sagt Markus Kreitemann, Baudezernent der Stadt Köln.
Es spricht weiterhin dafür, dass eine Generalinstandsetzung, so wie wir sie jetzt konzipiert haben, mit Sicherheit wirtschaftlicher ist als ein Neubau an der Stelle.
Eigentlich war die Sanierung der Zentralbibliothek längst beschlossen. Bereits 2018 wurde sie vom Kölner Stadtrat genehmigt. Dann aber begann eine Diskussion über Abriss und Neubau statt Sanierung.
Diese Debatte Zentralbibliothek kam so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Damit hatte keiner gerechnet.
Peter Pauls war Chefredakteur des Kölner Stadtanzeigers. Heute ist er Vorsitzender des Kölner Presseclubs und hat Teil an öffentlichen Debatten.
Die Zentralbibliothek wird von Architekten eigentlich als unproblematisch sanierbar beschrieben. Und plötzlich drohte dann diese Sanierung in den politischen Meinungsstreit hier zu geraten und eher so zu seiner Art Spielball zu werden.
Dazu trägt auch das Fiasko um die Sanierung von Oper und Schauspielhaus in Köln bei. Das Projekt sollte eigentlich längst abgeschlossen sein. Kostenpunkt ursprünglich rund 250 Millionen Euro. Mittlerweile liegt das Budget bei fast 700 Millionen. Peter Pauls allerdings will Oper und Bibliothek nicht miteinander vergleichen.
Denn die Oper ist ein hochkomplexes und fast 20 Jahre älteres Bauwerk als die Stadtbibliothek. Und zum anderen, wir sagen, wir wollen klimaneutral werden, wir wollen nachhaltig werden und können da nicht zuschauen, wie ein Haus nach dem anderen abgerissen wird, weil man sie vernachlässigt hat.
Abgerissen wird die Zentralbibliothek nun nicht. Mitte Mai beschloss der Kölner Rat, an der Generalsanierung festzuhalten. 2018 wurden die Kosten auf rund 80 Millionen Euro geschätzt. Die dürften mittlerweile deutlich darüber liegen. Dennoch, die Voraussetzungen für die Sanierung seien gut, sagt der Baudezernent.
Spricht eindeutig dafür, dass dieses Gebäude intakt ist, insbesondere das Skelett intakt ist.
Außerdem sei, im Gegensatz zur Oper, die Sanierung von Beginn an anders angegangen worden.
Wir haben mit Planern bis zu einer Leistungsphase, wo wir eine funktionale Ausschreibung machen konnten, mit im Boot gehabt. Und jetzt wird ein Generalunternehmer das Gebäude komplett mit allen Leistungsphasen, mit allen Gewerken, mit allen Planern gemeinschaftlich sanieren und instand setzen.
Ein solcher Generalunternehmer fehlte bei der Kölner Oper. Im Fall der Zentralbibliothek konnten interessierte Unternehmen das Haus begehen. Sie konnten in die Decken und Böden schauen, wie Markus Kreitemann betont. Eben um böse Überraschungen und deshalb Kostenexplosionen zu vermeiden. Doch ums Geld allein soll es langfristig nicht mehr gehen. In die Kosten sollen auch CO2-Emissionen einfließen. Denn der Bau- und Gebäudesektor sorgt für fast 40% der globalen CO2-Emissionen. Auch in Köln verfolgt man deshalb neue Ansätze.
Wir haben beispielsweise ein Pilotprojekt bei uns in der Gebäudewirtschaft ins Leben gerufen, das nennt sich SCORE, wo auch die Stoffkreisläufe, auch die CO2-Bilanzen bezüglich Abriss und Neubau gegeneinander gestellt werden.
Solch ein Umdenken fordert auch der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten, ebenso Initiativen wie Architects for Future. Der Fokus soll auf Umbauen, Weiterbauen und Sanierung des Gebäudebestands liegen. Denn in bestehenden Gebäuden steckt wertvolle Energie. Energie für die Herstellung der Baustoffe, deren Transport und den Bau selbst.
Das ist natürlich gebundene Energie. Und in einer Zeit, wo Banden Strände überfallen, um Sand zu klauen, muss ich sagen, sollten wir achtsam mit dem umgehen, was wir haben.
Sagt Peter Pauls. Wenn Städte wie Köln klimaneutral werden wollten, dann sei der Bausektor ein wichtiger Faktor. Der Journalist wünscht sich hier eine stimmigere Politik.
Ihr könnt nicht auf der einen Seite Fahrradstraßen im Hauruck-Verfahren hier einführen und auf der anderen Seite haut ihr solche Gebäude entzwei. Das passt einfach nicht zueinander.
Das hin und her um die Zentralbibliothek in Köln. Sonja Ernst informierte. Freiwillige Feuerwehren klagen über hohe Einsatzbelastungen, vor allem auch aufgrund der vielen und sich häufenden Bagatelleinsätze. Auch dafür müssen die freiwilligen Helfer ja den Arbeitsplatz verlassen. Sie fehlen dann oftmals über Stunden. Und da stellen sich die Arbeitgeber der Feuerwehrleute dann auch schon mal quer. Die Freiwillige Feuerwehr von Itzehoe im Süden Schleswig-Holsteins will deshalb für solche kleinen Einsätze eine Gruppe von Berufsfeuerwehrleuten vorhalten. Tatsächlich ist das keine Selbstverständlichkeit, dass Freiwillige und Berufsfeuerwehrleute mit und nebeneinander arbeiten. Es soll ja keine Konkurrenz entstehen. Wie also funktioniert das Modell? Landeskorrespondent Jörn Scharf hat die Feuerwache besucht.
Dieser Gong ertönt in der Hauptwache der Freiwilligen Feuerwehr Itzehoe bis zu 500 Mal im Jahr. Hinter jedem Gong steckt ein Anrufer, der einen Notfall meldet. Sebastian Beckmann-Koop ist einer der Wehrführer in Itzehoe.
Und das Ganze vom der Katze auf dem Baum, dem Klassiker, über austretende Betriebsstoffe bis hin Verkehrsunfälle, Brandereignisse, ist das Portfolio an Einsätzen.
Itzehoe ist eine Stadt mit etwa 30.000 Einwohnern, eine knappe Autostunde nordwestlich von Hamburg. 400 bis 500 Einsätze im Jahr sind im bundesweiten Vergleich Durchschnitt. Mit 130 aktiven Einsatzkräften steht die Freiwillige Feuerwehr eigentlich gut da. Seit 7 Jahren besetzen außerdem 5 festangestellte Gerätewarte die Wache rund um die Uhr, fahren bei kleineren Einsätzen mit raus und unterstützen etwa den Rettungsdienst bei Notfalltüröffnungen. Ein weiterer Glücksfall ist, dass mehrere Einsatzkräfte in unmittelbarer Nähe der Wache leben, sagt Sebastian Beckmann-Koop.
Gerade so bei dem Klassiker, ich sag mal die Katze auf dem Baum oder ähnliches, aber sobald denn Einsatzlagen sind wie ja, Containerbrand oder ähnliches, dann wird entsprechend eine Alarm- und Ausrückeordnung alarmiert. Ja, und dann kommen die Kameraden von zu Hause, von der Arbeitsstelle, finden sich hier auf der Feuerwache ein, besetzen das Fahrzeug und rücken aus.
Die wachsende Zahl der sogenannten Bagatelleinsätze, bei denen die Feuerwehr eigentlich nicht unbedingt gebraucht würde, wie etwa ein brennender Mülleimer in der Fußgängerzone, sorgt dabei aber zunehmend für Probleme.
Das ist es auch, was es zunehmend schwerer macht, die Arbeitgeber davon zu überzeugen, ihre Mitarbeiter ja 400-500 Mal im Jahr freizustellen für entsprechende Einsatzlagen, die wir haben. Das Zweite ist natürlich, wir wohnen ja hier in so einer Ballungsregion von Hamburg, haben wir relativ viele Pendler dann auch, die aus Itzehoe dann Richtung Hamburg oder ähnliches täglich pendeln und dann auch den Tag über für Einsätze im Stadtgebiet nicht zur Verfügung stehen.
Diese Probleme sind auch im Rathaus der Stadt angekommen. Dort hat sich die Ratsversammlung mit dem Thema befasst und in Absprache mit der Feuerwehr entschieden, eine hauptamtliche Wachabteilung einzurichten. Bürgermeister Ralf Hoppe.
Letztendlich ging es uns darum, einen guten Weg zu finden, wie wir das Ehrenamt entlasten können, um die bisherigen freiwilligen Feuerwehrleute, die auch weiterhin mitmachen sollen und wollen, um das mit denen gut abzustimmen. Und es gab auch Aufgaben, die in den letzten Jahren gar nicht erledigt werden konnten, zum Beispiel vorbeugender Brandschutz oder auch Brandschutzerziehung, sodass wir dann künftig mit der hauptamtlichen Wachabteilung auch qualitativ besser aufgestellt sind.
Was nicht heißen soll, dass die Freiwilligen in Itzehoe keine gute Arbeit machen würden. Aber bei einer so großen Einsatzbelastung ist es für die Freiwilligen schlicht nicht möglich, auch noch die Schulen und die Kindergärten der Stadt zu besuchen, um den Kindern etwas über Brandschutz beizubringen. Das müssen also künftig die Hauptamtlichen miterledigen. 9 voll ausgebildete Berufsfeuerwehrleute will die Stadt dafür anstellen. 5 dieser Stellen sollen von den bisher als Gerätewarten angestellten Feuerwehrleuten übernommen werden, die eine zusätzliche Ausbildung erhalten. Und 4 weitere Frauen und Männer sollen neu eingestellt werden. Kommunen ab einer bestimmten Größe dürfen schon seit Jahren hauptamtliche Wachabteilungen einsetzen. Bisher wurde davon aber in Schleswig-Holstein nur in wenigen Fällen Gebrauch gemacht, nämlich dann, wenn es nicht anders ging. Der Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbandes Volker Arp findet, dass man die Freiwilligen vor Ort damit aber nicht vor den Kopf stoßen darf.
Ich kann nur dazu raten, nehmen Sie Ihre Feuerwehr mit. Also die vorhandenen Feuerwehreinsatzkräfte, Führungskräfte, binden Sie als Kommune die mit ein. Weil wenn Sie die nicht mit einbinden, dann können Sie das Pech haben, dass Sie sagen, ja gut, wenn die dann da sind, dann mache ich nicht mehr mit. Das will man natürlich verhindern. Und das muss eine Entwicklung mit der Feuerwehr sein, mit den Mitgliedern der aktiven Feuerwehr. Und dann muss es klar geregelt sein, welche Unterstellungsverhältnisse gibt es bei Einsätzen, bei Tagesdienstangelegenheiten.
Also die Frage, wer kommandiert im Einsatz eigentlich wen? Fragen, mit denen sich auch die Stadt Itzehoe beschäftigt hat, damit bei den Freiwilligen vor Ort eben nicht die Angst entsteht, dass die Hauptamtlichen ihnen die Einsätze oder ihr Hobby wegnehmen. Deswegen hat sich die Stadt Beratung von der Feuerwehrgewerkschaft geholt. Deren Landesvorsitzender Robert Pohl sagt,
ich glaube, die Ängste lassen sich nicht leugnen, die sind bestimmt an der einen oder anderen Stelle da. Aber für uns als Fachgewerkschaft für berufliche Feuerwehrleute ist ganz klar, wir sind keine Konkurrenz fürs Ehrenamt. Das Ehrenamt trägt die Feuerwehren in Deutschland. Das Ehrenamt stellt die meisten Feuerwehrleute, stellt die meisten Einsatzkräfte und arbeitet auch die meisten Einsätze ab. Selbst die größte Berufsfeuerwehr Deutschlands, die Berufsfeuerwehr Berlin, schafft es nicht, ohne freiwillige Feuerwehrleute den Alltag zu bewältigen. Und da ist für uns ganz klar, ohne Ehrenamt geht es nicht.
Laut dem Landesfeuerwehrverband haben auch andere vergleichbar große Städte in Schleswig-Holstein Probleme mit der Tagesverfügbarkeit ihrer freiwilligen Einsatzkräfte. So wie die Feuerwehr in Itzehoe sich aufstellt, könnten auch noch andere Wehren im Land diese Probleme lösen.
Ja, warum Itzehoe also Brandbekämpfer fest anstellt, Jörn Schaar hat uns das erklärt. Die Sendung Deutschland heute, die geht zu Ende. Ich bin Petra Enzminger und bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören. Angenehmen Nachmittag noch.